Finde dein Mama-Konzept, der Podcast für dein erfülltes Leben mit Familie und Beruf. Hier entdeckst du Wege zu mehr Zeit, deine To-Dos abzuhaken und zu mehr Gelassenheit und bekommst noch eine extra Portion Lebensfreude. Moin, ich bin Caroline, deine Vereinbarkeitsmentorin. Lehn dich zurück und lass dich heute inspirieren mit einem Interview, wo es um das Thema Alleinerziehend geht. Moin und willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich habe heute zwei inspirierende Frauen zu Gast, die sich mit Herz und Engagement für Alleinerziehende einsetzen. Sina Wollgramm und Silke Wildner. Sina ist Podcasterin, Kinderbuchautorin und selbst alleinerziehende Mama. Silke ist Gründerin von Gut Alleinerziehend und zusammen haben sie eben auch den Podcast und Mentorin für weibliche Unabhängigkeit und ebenfalls alleinerziehende Mama. Zusammen haben sie den Podcast Das AE-Team, das ist ein positiver Podcast für Alleinerziehende, in dem sie Mut machen, Tipps teilen und ich glaube nichts geheim halten, so wie ich das verstanden habe. Und sich einsetzen für ein selbstbestimmtes Leben als alleinerziehende Mama. Und ich freue mich, dass ihr beide da seid. Herzlich willkommen.
Ja, hallo. Ja, danke. Herzlich willkommen.
Jetzt interessiert mich natürlich am Anfang, ihr seid beide selbst alleinerziehend und was hat denn jetzt euch dazu bewegt, eure Erfahrung öffentlich zu teilen und auch anderen zu helfen? Silke, was war da der Anlass?
Ja, anderen zu helfen. Also den Podcast, da gebe ich gleich an Sina weiter, weil sie kam nämlich auf mich zu mit dem Podcast. Aber grundsätzlich ist es ja so, ich wurde selbst alleinerziehend, habe mich natürlich auch informiert. Das ist ja doch ein sehr herber Schlag im ursprünglichen Bild der heilen Familie, dass ich dachte zu leben, weil ich halt war verheiratet, ich hatte einen Sohn, der war schon 3 Jahre alt, eine Tochter mit dann 14 Tagen und dann im Wochenbett entschied mein Mann dann, dass das nicht mehr das Richtige für ihn ist und hat sich dann getrennt, ohne weitere Schleife, ohne, man hört ja dann so viel wie Mediation oder wie Eheberatung oder sowas. Nein, das war für ihn durch das Thema. Ich habe es tatsächlich überhaupt nicht verstanden. Und was das dann mit Frau anstellt, nachdem man erst so gesettelt erschien und am Höhepunkt seines Lebens, wie es ja immer so liebevoll heißt, wenn man sich die klassische Literatur, Märchen und sonstige Teile so anschaut und was die Gesellschaft so glaubt, was für eine Frau das Richtige ist, dann ist das schon, also das ist ja praktisch ein Sturz aus den höchsten Höhen in die tiefsten Tiefen. Da fing ich an, mich zu informieren, natürlich erstmal anonym, es ist ja doch nicht das, was man in die breite Öffentlichkeit tragen will im Internet, war schockiert von dem, was ich gesehen habe, nur weil er gegangen ist, heißt das für mich, dass ich am Ende bis zum Ende meiner Tage in Altersarmut irgendwo am Rande der Gesellschaft dahin vegetiere, das sah ich nicht ein, habe mich erstmal auf meine eigenen Beine und meine eigenen Kräfte besinnt. Bin losgelaufen und habe dann ein Leben aufgebaut, das abseits der Norm aber gut ist. Wahrscheinlich auch erst nur gut wurde, dadurch, dass es abseits der Norm war. Und fing dann an, Gut Alleinerziehend zu gründen und genau dieses Sprachrohr einmal zu finden für Frauen, die entweder es gut haben wollen, trotz Alleinerziehend sein, oder es gut machen möchten, wenn sie noch gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Ja, und dadurch kam ja Sina auf mich zu und hatte die Idee mit dem Podcast.
Ja, genau. Also ich habe Silke auf Instagram entdeckt, nämlich genau mit dem Projekt Gut Alleinerziehend und war vorher schon hier in Diskussion, weil ich sowieso für die Podcast-Fabrik gearbeitet habe. Ich bin ja ursprünglich Journalistin und dann auch dachte, ja, irgendwie fehlt uns so das Thema Alleinerziehend. Eigentlich wäre das ein tolles Thema für einen Podcast. So, und dann hatte ich erst, ich glaube, auf irgendwas, ich glaube, eine Story oder so bei Silke reagiert und Silke antwortete dann nochmal, da hatten wir so den gleichen Tenor und ich glaube, schon in der zweiten Nachricht habe ich dann gesagt, ja, ich würde gerne einen Podcast machen, möchtest du irgendwie Gästin sein in diesem Podcast? So, und aus möchtest du Gästin sein, wurde dann ganz schnell, okay, wir hosten das mal schön brav zusammen, weil Silke natürlich da auch schon was aufgebaut hatte und schon viele Themen in Blogbeiträgen verarbeitet hat und dann kam eins zum anderen und dann ging das relativ zügig. Dann haben wir uns unser Equipment bestellt, hatten keine Ahnung von nichts und haben uns da halt eingegroovt und dann ab September 2019 erstmal vorproduziert ein paar Folgen und sind dann im Januar 2020 an den Start gegangen und am Anfang denkt man, ja gut, wie viele Themen kann man da haben? Vielleicht läuft das nur ein Jahr oder zwei und ich glaube, mittlerweile ist ziemlich klar, dass wir das bis an unser Lebensende weiterführen könnten, ja, wenn wir denn möchten, weil die Themen gehen einem da einfach absolut nicht aus.
Ja, bei
Und bei
mir auch
mir war
so,
es im
ne?
Grunde derselbe, also derselbe Grund. Unter anderem der Podcast einmal ein Sprachrohr, ja, dann aber auch ja ein Tool, um sich zu vernetzen, weil halt natürlich dadurch Dialoge entstehen. Wir haben ja unfassbar viele Interviews. Ich glaube, fast die Hälfte unserer Podcast-Folgen, da sind wir mindestens zu dritt. Also da haben wir immer irgendwelche Gäste da. Das ist, am Anfang waren wir halt erstmal nur wir zwei und dann fing das an, dass wir uns halt auch Frauen eingeladen haben oder Nachrichten bekommen haben und gesagt haben: Mensch, cooles Thema, möchtest du darüber reden? Komm doch in den Podcast. Und das seitdem läuft das. Also das kommt, da kommen die Themen von ganz alleine irgendwie auch auf uns zu. Und die Politik spielt uns ja auch regelmäßig in die Hände mit dem, was dann wieder als nächstes am Bockmist da verzapft wird, sodass wir immer schönen Grund haben, dann auch nochmal in die Vollen zu gehen und wieder das nächste Thema auszugraben. Und natürlich auch die, also die eigene Verarbeitung dieses Themas, dessen, was da eigentlich passiert ist. Und ich finde es so spannend, weil wir machen den ja jetzt seit 5 Jahren und man sieht eine Entwicklung von anfänglichem: Diese Situation ist neu, die war eigentlich nie gewollt, diese Situation. Und irgendwie dieses emotionale, belastende Verarbeiten, selber verarbeiten, also den Podcast als eigene Verarbeitung psychologisch gesehen nutzen, hin zu: Das System ist schuld. Und wo bleibt eigentlich die weibliche Wut? Warum passiert hier nicht mehr? Warum schreien wir nicht lauter? Ne? Hin zu: Oh, Moment mal, wir leben ja in einem Patriarchat. Das habe ich ja noch nie gehört vorher. Also wir sind ja mittlerweile in eine feministische Richtung abgedriftet. Oder was heißt abgedriftet? Eher angekommen, weil ich glaube, das ist schon dauerhaft eher der Weg. Und ja, also der Tenor hat sich auch verändert, dadurch, dass man sich so viel mit der Materie beschäftigt und halt gesellschaftlich auch was verändern möchte. Ne?
Ja, super spannend. Und Sina, magst du auch erzählen, wie es bei dir mit der Trennung war und wie alt das Kind war?
Ja, also das Kind war noch gar nicht geboren. Das war irgendwie vierte Schwangerschaftswoche. Also ich bin mit dem positiven Schwangerschaftstest alleinerziehend geworden. Mein Partner hatte schon 2 Jahre davon gesprochen, dass er unbedingt noch Kinder möchte. Er ist deutlich älter als ich, hatte auch schon eine Tochter zu dem Zeitpunkt und wollte aber unbedingt noch Kinder und hat mir erzählt: Ach, du bist aber auch mehr der Typ für 2 Kinder, nicht nur eins. Ja, und mit dem positiven Schwangerschaftstest sah man dann, wie es bei ihm zu rattern anfing. Und er plötzlich sagte: Kann ich ehrlich sein? Ich so: Ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Und dann sagte er: Ja, ich glaube, es ist keine gute Idee. Und ich stand da und sagte so: Ist jetzt ein bisschen spät, ne? Also warum plötzlich? Und stand dann da und war erstmal komplett im Vakuum. Ich wusste überhaupt nicht mehr ein und aus, wo oben und unten ist. Ich wusste auch überhaupt nicht, wie ich mich entscheiden soll. Was sehr befremdlich war, weil ich, seit ich klein bin, war mir immer klar, ich will auf jeden Fall Kinder. Und in der Situation war es dann total skurril für mich, so im luftleeren Raum zu hängen und das nur wegen der Reaktion eines anderen Menschen. Und das war halt, also ich finde, das ist halt ein sehr gefährlicher Zeitpunkt, weil viele Frauen dann wirklich eine Entscheidung fürs Leben treffen, die sie eventuell ihr Leben lang bereuen, versus du hast ein einjähriges Kind und der Typ geht, ja, das Kind nimmt dir keiner mehr weg, es ist trotzdem da. Und ich glaube, dass diese Situation so früh, dann plötzlich alleine dazustehen, wo du noch die komplette Entscheidung treffen musst, gehe ich den Weg jetzt dann alleine weiter oder nicht, total gefährlich für das Seelenheil der Frau ist, weil ganz oft aus den falschen Gründen dann Entscheidungen getroffen werden. Also da ist es mir mal ganz wichtig zu sagen: Wie würdest du dich entscheiden, wenn die Reaktion des Partners eine andere gewesen wäre? Weil wenn das eine andere Entscheidung wäre, dann ist das ein klares Signal dafür, dass du aufgrund der Reaktion eines anderen Menschen deine Lebensentscheidung triffst. Und das darf eigentlich nicht passieren. Also da schon eher bei sich selber und seiner eigentlichen Herzensentscheidung bleiben, halte ich dafür besser, gesünder, sagen wir mal so.
Danke für die Einblicke. Wie ist denn das bei euch beiden? Sind die Väter in irgendeiner Form präsent gewesen oder seid ihr sozusagen komplett 100% allein, Silke?
Ja, wir haben einen Lernweg hinter uns. Ich habe ja auch das Buch geschrieben, Flexibler Umgang nach Trennung. Und ich glaube, das zeigt schon, dass wir keine Stringenz drin haben. Also, warum entscheidet sich der Vater von 2 Kindern und Ehemann gegen seine Familie, ist ja schon mal die erste Frage. Und genau diese, sage ich mal, jungenhafte Art, an Familie ranzugehen, hat dann auch dazu geführt, dass ich ihm Kinder erstmal hinterhergetragen hatte, weil ich wollte ja auch, dass der Sohn mit 3 Jahren ja weiterhin die Beziehung zu seinem Papa hat und dass auch die Tochter, die konnte ja gar nichts dafür, die war ja erst 14 Tage alt, eine Bindung zum Papa aufbauen kann und hatte dementsprechend häufig immer mal wieder gefragt. Also erst war es so wir sind dann, also die Trennung war Mitte Oktober und er ist dann an Mitte Februar des Jahres drauf ausgezogen. Also da waren meine Tochter so 4, 5 Monate alt. Und er ist dann auch gleich relativ weit weggezogen, also über 100 Kilometer weit weg, so dass man halt nicht mal schnell über die Straße konnte oder im gleichen Wohnort war. Ja, und es zeigte sich dann, dass er der äußerst unzuverlässig war, auch was die Unterhaltszahlung anbelangte. So, ah ja, es läuft gerade schlecht bei mir, deswegen konnte ich dir den Monat nichts überweisen, wo ich sage, hey, sorry, ich habe hier 2 kleine Kinder, geht's noch? Du hast 24/7 Zeit, dich um einfach nur ums Arbeiten zu kümmern und vielleicht noch deine Eier zu schaukeln. Sorry, dass ich das so sagen muss, aber es ging echt nicht. Und gut, das Finanzielle kann man ja anwaltlich klären lassen. Beim Umgang sieht es schon anders aus. Das ist ja Privatrecht mehr oder weniger. Und als ich dann anfing, wirklich zum dritten Mal meinem Sohn zu erklären, warum Papa jetzt doch nicht kommen kann und dem wirklich die Tränen in den Augen standen, dachte ich mir, was tue ich da meinem Kind an? Und habe dann einfach unser Leben erstmal angefangen aufzubauen, sprich, ich habe dem Vater die Kinder nicht mehr hinterhergetragen. Ich habe nichts mehr gemacht, um irgendwelche Umgänge irgendwie aus ihm herauszuleiern, um dann doch wieder eine Absage zu bekommen und er dann sich doch nicht dran hält. Es war ein halbes Jahr Ruhe. Also ein halbes Jahr lang hat er sich gar nicht gemeldet, bis er dann merkte, okay, das war wirklich ein Lernschritt bei ihm. Okay, wenn ich mich nicht melde, dann habe ich keine Kinder mehr. Und das wirkte dann heilsam so weit, dass wir zumindest dann geregeltere Umgänge hatten. Das lief dann meistens so auf einmal im Monat hinaus, für am Anfang nur irgendwie einen Tag, dann mal mit Übernachtung, nach 2, 3 Jahren dann auch, dass die Tochter mitfuhr. Da hatte ich einen riesen Bauchschmerz, weil ich dachte, sie kennt Papa doch gar nicht richtig. Ja, wie soll sie da zu einem fremden Mann mehr oder weniger gehen, zumal er ja auch schon immer wieder danach in neuen Beziehungen war, also in eine fremde Familie geschmissen wird. Aber da sagte mir eine sehr kluge Frau, ja, aber sie nimmt doch jemanden ganz wichtigen mit, nämlich ihren Bruder. Und das hat mich dann soweit beruhigt. Es ist auch heute noch so, dass meine Tochter keine sehr große Beziehung zu ihrem Papa hat. Ist halt so, ja, aber dadurch, dass sie ohne Papa groß geworden ist und ihn auch zu Hause nicht erlebt hat, ist nichts da, was sie vermissen könnte, was ich auch immer sehr spannend finde zu sehen. Es ist immer nur wichtig, dass ein Elternteil wirklich für das Seelenheil, das Wohl, die Erwachsenenrolle da ist. Und das habe ich gemacht, das bin ich gewesen. Deswegen hat meine Tochter auch eine, wie ich finde, sehr gute Kindheit. Ja, und dann kam ein nächster Lernschritt bei mir, dass ich mich zwar erstmal dachte, okay, einmal im Monat, das ist erstmal cool. Ja, so die ersten umgangsfreien Wochenenden nach mehreren Jahren zum ersten Mal wieder gehabt und mich da erstmal wieder einfinden müssen. Und dann fragte eine sehr liebe Freundin, ob wir mal zusammen ein Seminar geben könnten. Da ging es noch um Mind and Money für Frauen. Und da sagte ich, ja, weiß nicht. Und sie so, ja, gib mir doch mal im nächsten halben Jahr deine Umgangstermine, dass wir dann gemeinsam finden können. Ich so, ich habe keine. Weil wir immer nur so auf Zuruf, so mehr oder weniger so 2, 3 Monate vorher uns abgetaktet haben, wann welches Wochenende im Monat möglich ist bei ihm aus beruflichen Gründen. Und dann habe ich gemeint, das ist jetzt auch ein beruflicher Grund. Das geht ja wirklich auch um meine Existenz, um meine Wirtschaftlichkeit als Selbstständige. Und ihn dann darauf zu bringen, wirklich, dass wir uns über ein halbes Jahr vorher abstimmen, wann welches Wochenende möglich ist, damit ich auch genug Vorlauf habe, um Seminare beispielsweise zu planen. Da war er auch erstmal wieder zickig. Aber auch das habe ich durchgesetzt. Und mittlerweile ist es so, dass der Vater eine verstärkte Rolle, also eine, sage ich mal nicht verstärkte, eine normale Rolle einnimmt. Das heißt, er hat die Kinder alle 14 Tage. Mal auch ein bisschen geswitcht, wenn es bei ihm oder bei mir anders nicht so gut läuft, dann hat er sie vielleicht auch mal zweimal nacheinander oder ich habe sie zweimal nacheinander. Was wir noch nicht hinbekommen haben, sind die halben Ferien, die ja auch beim Residenzmodell Standard sind und auch einmal unter der Woche klappt gar nicht. Also wir sind immer noch nicht bei 30%, 70%, sondern ich würde mal sagen zwischen 10 bis 25%. Und das ist für mich trotzdem schon eine große Erleichterung.
Und seit wann ist es so, dass es diese regelmäßigen Wochenenden gibt? Also wie alt waren da die Kinder?
Also die regelmäßigen Wochenenden, alle 2 Wochenenden seit letztem Jahr, da waren die Kinder 9 und 12.
Ja, ein langer Weg.
Langer Weg, ja.
Okay, und bei dir, Sina?
Ja, am Anfang war das mit dem Umgang gar, also eigentlich ist es grundsätzlich nicht vorhanden. Ich meine, ich mal das meiste habe ich zu 100% gemacht. Da gibt es auch keine klare Regelung für. Er hat von Anfang an Unterhalt fürs Kind gezahlt. Wir lagen aber noch vor Gericht wegen dem Betreuungsunterhalt, weil ja auch mir Unterhalt zustand in der Situation, wo du mit Säugling da stehst und natürlich nicht arbeiten kannst. Und ja, die Höhe war halt nicht klar. Da waren sich die Anwälte nicht einig. Deswegen wurde das dann alles übers Gericht geregelt. So, und er war da mal, wenn man sich irgendwo zufällig gesehen hat, klebt er uns dann eine Woche am Hintern. Da war er dann fast jeden Tag da und dann brach das wieder ab. Dann hat man sich wieder monatelang nicht gesehen oder gesprochen. So, und irgendwann war mir das natürlich auch zu doof, weil ich mir dachte, naja, da fehlt komplett die Kontinuität. Das ist auch fürs Kind nicht gut. Und dann hatten wir 3 Jahre lang gar keinen Kontakt. Nachdem es ja, wie gesagt, dann auch schon davor immer monatelang mal gar keinen Kontakt gab. Und es waren auch keine Umgänge, sondern er war dann halt hier und ich ja auch. Also es ist ja für mich keine Entlastung, sondern wir haben dann im Grunde zusammen was gemacht. Ja, der war mal 10 Minuten mit dem einmal ein bisschen draußen. Das war auch das höchste der Gefühle. Das merkst du gar nicht, diese 10 Minuten. Ja, also so richtiger Umgang, dass er jetzt das Kind abholt und mit dem was macht, hat es nicht gegeben. Oder ihn auch mitnimmt. Aber es fand ich so schlimm auch nicht, weil ich finde, das ist immer noch so ein Thema auch am Anfang, dass man ganz oft die Kinder, gerade wenn sie so klein sind, gar nicht weggeben möchte. Zumindest nicht in so ein Umfeld, was sie nicht kennen, was Silke ja auch gerade sagte mit den Bauchschmerzen bei ihrer Tochter, dass das ja ein fremder Mann ist. Wie willst du deinem Kind beibringen? Du gehst nicht mit fremden Männern mit und im Grunde schickst du das Kind zu einem fremden Mann, nur weil du weißt, dass es der Vater ist. Aber wie soll das Kind das unterscheiden, ne? Und naja, also das war auch von ihm nie gewollt. Er hat auch gar kein Sorgerecht. Wo ich da der Meinung bin, na ja, das hat aber mit dem Umgangsrecht zum einen nicht zu tun und zum anderen finde ich, sollte man mal mehr Wert auf die Sorgepflicht legen und weniger auf das Sorgerecht, weil es geht immer nur um die Rechte. Welches Recht hat ein Vater? Was ist denn mit den Pflichten? Kümmere dich doch erstmal um die Pflichten, bevor wir hier von deinen Rechten sprechen. Und das ist auch so ein Problem, ne? Also es wird sich immer alles eingefordert, wo irgendwie rechtlich dann was möglich ist. Aber da, wo es vielleicht mal darum geht, auch mal den entsprechenden Pflichten nachzukommen, no, da wird es dann ganz dünn, ne? Naja, jedenfalls gab es dann 3 Jahre lang gar keinen Kontakt und dann mit dem Schulstart fing das an, dass ich merkte, okay, bei meinem Sohn läuft was anders. Es kam zum einen durch ein anderes Kind in der Schule, was da sehr geärgert hat und irgendwie bei ihm das getriggert hat, dass der Papa ja nicht da ist. Und dann war das hier ein Riesenthema, dass er sich nicht gut fühlte und sagte, also sich ziemlich wertlos irgendwie über sich selbst geäußert hat und meinte, ja, und der hat aber recht, wenn der mich so beleidigt, weil mein Papa ist ja auch nicht da. So als wäre das so irgendwie sein Bier, wo ich, du kannst versuchen, was du willst. Wenn das Kind irgendwann auf den Trichter kommt, dann ist es schwer, dagegen anzuarbeiten. Und so, dann habe ich den Kontakt wieder aufgenommen und gesagt, ich kann jetzt die nächsten Jahre zu irgendeinem Kinderpsychologen rennen oder du kommst vorbei und sagst die 3 wichtigen Wörter, nämlich ich liebe dich, ja, alles ist gut, ist nicht deine Schuld. So, also wir können uns diese jahrelange Arbeit jetzt sparen, ist jetzt dein Job. So, da er selber auch mit psychischen Problemen seine Erfahrungen hat, ja, haben wir uns dann zweimal getroffen, so eine Art Vorgespräch geführt, was genau jetzt Stand der Dinge ist, wie ich mir das vorstelle, was er da tun soll, kann, wie auch immer, wobei wir bei solchen Sachen ja uns immer einig sind. Also das ist ja nie das Problem. Der macht ja, wenn er dann da ist, macht er ja alles so, wie ich es auch machen würde. Also es ist ja nie so, dass man sich mit dem irgendwie streiten müsste oder ich denke, boah, was macht der da? Also sorry, völlig fahrlässig oder so. Überhaupt nicht. Der macht das alles genauso, wie ich es auch machen würde, was dann immer wieder, wenn du das beobachtest, so nochmal verstärkt, also bei mir dieses, warum zur Hölle ist das so gelaufen, verstärkt, weil ja eigentlich die Sachen, die für mich wesentlich sind, laufen würden, theoretisch, ja. Naja, jedenfalls sind das jetzt 1,5 Jahre, die es jetzt da Kontakt zwischen denen gibt. Jetzt war es auch schon mal öfter so, dass er ihn wirklich abgeholt hat. Dann sind die auf den Weihnachtsmarkt gefahren oder haben irgendwie was anderes unternommen, wo ich jetzt auch mal nicht immer dabei war, wo es wirklich nur die beiden waren. Und ja, jetzt aktuell haben wir eine Phase, da sind jetzt so ein paar gesundheitliche Geschichten im Hintergrund, weshalb es jetzt wieder ein bisschen schwieriger ist. Aber auch das, auch da wird jetzt geguckt, wie kriegen wir es irgendwie miteinander verwoben und verbunden. ja, dann kommt ja im April jetzt noch mal ein Geschwisterchen für meinen Sohn. Auch das wird ja noch mal viel verändern und ja, da bin ich ganz gespannt. Also es sind keine richtigen Umgänge. Das ist einfach immer nur so: Hey, er fragt nach dir, komm doch mal wieder vorbei. Ja, okay, ich kann dann und dann. So, das ist eher so die Richtung.
Ja, danke für die Einblicke und mit dem Geschwisterchen finde ich ja auch super spannend. Ich habe mir gleich eure Podcast-Episode dazu angehört. Vielleicht sollte ich die hier verlinken, weil ich glaube, wenn wir die ganze Geschichte jetzt hier
Ja,
erzählen,
dauert.
dann sind wir noch 2 Stunden drin. Aber die Kurzfassung ist, du bekommst allein nochmal Nachwuchs und ich finde, das ist auch was ganz Besonderes und Beeindruckendes. Insofern, ich sag mal, wie die Episode heißt oder wisst ihr die Nummer auswendig?
Italien und der Storch, aber ihr müsst euch erst durch unsere Italien-Fressalien hören. Wir haben die Nachricht ein bisschen versteckt. Erst schwärmen wir von der kulinarischen italienischen Welt, bevor wir da zum Punkt kommen.
Sie ist aber noch gar nicht so alt. Also wenn ihr
Genau.
uns irgendwo sucht oder findet, dann irgendwie bei 150 oder sowas müsste die
Ja,
sein.
relativ weit oben, genau.
Okay, ich suche die raus und packe die in die Shownotes, weil das ist nochmal mega spannend. Und ich möchte jetzt unbedingt auf das Thema Geld, Beruf und Alleinerziehend, weil das natürlich für mich als Vereinbarkeitsmentorin besonders spannend ist. Und da würde mich so ein kurzer Abriss interessieren von vor den Kindern bzw. vor dem Alleinerziehend sein. Was habt ihr beruflich gemacht? Was danach? Und wie habt ihr eure finanzielle Situation stabilisiert? Und ja, Silke, erzähl du doch gleich mal weiter, weil du hast schon gesagt, der Vater hat nicht immer regelmäßig Unterhalt gezahlt. Das stelle ich mir sehr belastend vor.
Ja, das ist sehr belastend, wenn du den ganzen Tag mit deiner ganzen Aufmerksamkeit und Kraft an 2 Kinder gebunden bist und die Hände nicht frei hast. Das ist wirklich, das ist eine sehr widerliche Situation, wo man dann auch wirklich den Glauben an die Menschheit und an die Mannheit verliert. Also, was habe ich gemacht? Ich bin ja studierte Diplomdesignerin, habe mich dann in einer Digitalagentur bis zum Posten Creative Director hochgearbeitet, bin dann aber schon im Burnout gelandet, noch ohne Kinder. Also das war für mich nicht die richtige Art zu arbeiten. Und dann habe ich meinen späteren Mann, mittlerweile Ex-Mann, kennengelernt. Er kommt aus der gleichen Branche, also auch die Werbe- und Design- und Digitalbranche. Ja, dann fing er an, auch durch gesundheitliche Gründe um so ein bisschen mehr dahin zu switchen, vielleicht von zu Hause aus zu arbeiten, sich selbst was aufzubauen. Ich habe auch schon zu Studienzeiten selbstständig gearbeitet. Das ist in dieser Branche ja relativ schnell machbar. Es ist ja auch ein freier Beruf, den man lernt. Da braucht man noch nicht mal ein Gewerbe für anmelden. Und ja, so habe ich dann nach dem Burnout erstmal gemerkt, okay, ist es überhaupt das, wie ich leben will, wie ich arbeiten will? Es hat mich immer schon geärgert, den ganzen Tag irgendwie weggesperrt zu sein und nicht am Leben teilhaben zu können. Und als ich dann schwanger wurde, relativ schnell danach, war das erstmal für mich so eine Möglichkeit, ein Jahr lang erstmal sozusagen raus zu sein aus der ganzen Chose, erstmal in mich zu gehen, zu überlegen, wie will ich wirklich zukünftig arbeiten, weil das Alte für mich dann auch mit Kind noch viel unmöglicher erschien, war klar, das ist auch eine Branche, wo es keine Familien gibt. Also die sind alle jung und hip und haben da ihre Tischkicker und gehen dann noch ein Trinken. Wir haben auch die Fußball-WM immer zusammen geguckt und gegrillt. Also da hatten Kinder keinen Platz, da waren Familien nicht vorhanden. Und ich habe auch gedacht, ich habe doch kein Kind bekommen, um dann früh morgens aus dem Haus zu hetzen, mir den ganzen Tag irgendwelchen Blödsinn um die Ohren zu hauen und dann abends völlig geschafft nach Hause zu kommen, zumal der Burnout immer noch sozusagen ein ganz großer Warnhinweis war. Ja, und dann bin ich komplett in die Selbstständigkeit gegangen und habe festgestellt, dass wenn ich effektiv und effizient vormittags ein paar Stunden arbeite, also nach der Elternzeit, dass ich genauso viel verdienen kann wie vorher in der Festanstellung. Das war für mich ein sehr großer Qualitätsgewinn, hat aber auch was mit Mut und Eigenexperiment zu tun, wenn man eben nicht mehr anfängt, Stunden zu berechnen, sondern die Qualität der Arbeit zu berechnen. Das ist ein Riesenstep, aber ein Step, der es ermöglicht hat, Mutter zu sein und finanzkräftig zu sein. Nicht unbedingt in die Co-Abhängigkeit zu rutschen. Mein Mann konnte nie gut mit Geld umgehen. Also ich habe das Haus finanziert, in dem wir gewohnt haben. Das hört man auch so selten. Und als dann die Trennung kam, gut, der Puffer war aufgebraucht durch den Hauskauf, leider. Deswegen war ich da ziemlich nervös auch eine Zeit lang. Durch die Selbstständigkeit, auch bei ihm ist es allerdings schwierig, da irgendwelche rechtlichen Regularien greifen zu lassen, weil man kann sich ja auch immer schön rechnen oder arm rechnen oder sonstige Dinge tun, so dass ich da wirklich an ihn appelliert habe, zumindest den Kindesmindestunterhalt zu zahlen. Das haben wir dann auch festschreiben lassen in der Trennungs- und Scheidungsfolgenvereinbarung. Das war das Mindeste, was ich wollte. Alles andere kann er tun, wie er will. Und für mich war dann halt der zweite große Step, bleibe ich selbstständig mit zwei Kindern? Schaffe ich es, mit zwei Kindern meine Arbeitsslots zu haben, die Kinderbetreuung sicherzustellen? Aber da ich es ja schon vorher geschafft hatte, nur vormittags meine Wirtschaftlichkeit zu erhalten, war es dann zumindest mit der auch friedlicheren Tochter nicht so schlimm wie der erste, dann wirklich eine gute Möglichkeit, es beizubehalten. Und ja, dann war noch die große, große Thematik mit der Altersabsicherung, Altersvorsorge. Auch da habe ich mich dann nebenbei in gewisse Literatur hineingewühlt. Und als das dann alles stand, wusste ich, ich stehe. Also mich kann jetzt so schnell nichts umpusten.
Ja, danke für die Einblicke. Und wie hast du das dann gemacht, als die Kinder klein waren? Dann hast du gearbeitet, wenn die in Kita und Kindergarten waren. Und wenn die krank waren, hast du alles abgedeckt oder wie hast du das geregelt?
Also, ich habe sogar gearbeitet, wo die Kleine noch nicht in der Kita war. Sie ist erst mit 2 Jahren in die Krabbelgruppe gegangen. Der Große war ja schon 3, als die Kleine kam. Das heißt, der war natürlich im Kindergarten. Meine Tochter war aber so handsam, sage ich mal, dass ich sie regelmäßig hinlegen konnte und sie gut geschlafen hat. Eine Nachbarin mir geholfen hatte in der Zeit, wo es dann wirklich arbeitsmäßig kritisch war, dass sie mit ihr einfach dann was unternommen hat oder mit ihr einfach eine Runde im Kinderwagen gelaufen ist. Später hat mir meine Mutter, als ich dann in die Heimat zurückgezogen bin, nach einem Jahr, also das Jahr von erstem Jahr bis zum Kita-Start, habe ich überbrückt mit meiner Mutter, die mir ein- oder zweimal die Woche vormittags die Tochter abgenommen hat. Und einer Tagesmama, die auch noch mal an 2 Vormittagen. Also ich hatte einen Tag in der Woche hatte ich komplett Kinder und von montags bis donnerstags vormittags hatte ich meine Tochter dann bei meiner Mutter oder der Tagesmutter und mein Sohn war sowieso im Kindergarten und es gab ein wunderbares Jahr, wo beide im Kindergarten waren, wo ich sie direkt bis 16:30 angemeldet habe, wo ich aber rückblickend sagen muss, ich habe nicht mehr gearbeitet in der Zeit, weil man sich dann einfach mehr Zeit lässt. Also mein extremes effizient und effektiv arbeiten, was funktioniert, wurde dann sozusagen einfach nur in die Länge gezogen und hat nicht wirklich mehr Geld abgeworfen.
Ja, auch spannend. Aber ja, also dieses super fokussiert arbeiten können wir halt nicht 8 Stunden am Tag, ne?
Richtig, richtig. Es gibt ja Studien, die sagen, dass man, wenn man wirklich mal nur diese effektive Arbeit notiert, also mal schaut, ist es ja so, dass wir sowieso nur schaffen, zwischen 2 bis 3 Stunden am Tag effizient zu arbeiten. Alles andere ist sowieso schon eingepreister, sage ich mal, Wasserkopf. Und es ist natürlich eine wunderbare Motivation, wenn man wüsste, und das ist ja das Harte, viele, viele Mütter rutschen ja in diese Teilzeitgeschichte rein. Ja, das heißt, die sind da ihre 4 Stunden auf der Arbeit, haben aber die Motivation natürlich in der Zeit so effektiv und effizient zu sein, wie es geht, damit sie danach natürlich wieder schnell nach Hause können, weil zu Hause brennt ja auch die Hütte. Ja, Doppelbelastung lässt grüßen. Wenn diese Mütter wüssten, und deswegen spreche ich ja auch gerne über dieses Thema, dass sie dann 2 bis 3 Stunden effektiv wahrscheinlich gerockt haben. Viele haben ja auch noch nicht mal mehr eine Pause, die sie dann haben. Ja, das heißt, die rocken da ihre 4 Stunden durch. Davon sind locker 2 bis 3 effektiv davon. Das heißt, die schaffen genauso viel wie jemand, der eine Vollzeitstelle hat, bekommen aber nur das halbe Gehalt. Das ist ein bisschen unfair, finde ich.
Ja, das ist ein Thema, was viel in meinem Podcast thematisiert wird. Und auch ein Grund, warum viele Mütter einfach auch in die Selbstständigkeit gehen und sich für das Ergebnis bezahlen lassen.
Ganz genau, ah, ganz genau. Und das ist aber jetzt ein Problem, wenn du vorher, sage ich mal, nur in der Festanstellung warst und dann deinen Stundenlohn ausrechnest. Und da ist ja dieser Wasserkopf schon eingepreist. Ja, dieses Untätigsein ist da ja schon eingepreist. Das heißt, dann fängt man an, seinen Stundenlohn auszurechnen und kommt auf einen Betrag, der wirklich, also bitte nicht unter 50 € Stundenlohn, ihr Lieben da draußen. Also auch wenn
Also
ihr.
inflationsbedingt musste da eigentlich jetzt noch mal 20
Richtig,
hochgehen.
ganz
Ja.
genau. Also 70, drunter gehen wir nicht. Und ja, und aber auch das Gefühl von, ja, Steuerklasse 5, da bleibt ja nichts übrig, da habe ich nichts, habe ich ja keinen Wert. Also mein Arbeiten, egal ob ich jetzt mehr Stunden mache oder weniger, es hat ja keinen Wert. Das heißt, es hat tiefe psychologische Einwirkungen, was wir da draußen erleben an diesem System, sodass Frau glaubt, zu wenig wert zu sein und dann eben auch nicht anfängt, in der Selbstständigkeit richtig gute Preise aufzurufen.
Ja, Sina, wie sieht es bei dir beruflich und in Sachen Vereinbarkeit aus?
Ja, also eigentlich ähnlich wie bei Silke. Bei mir war das so, dass ich, ja, also dass in der Schwangerschaft mit meinem ersten Kind der Arbeitsvertrag ausgelaufen ist. Ich war vorher, ja, Redakteurin, auch in Vollzeit, bin natürlich morgens dann in die Redaktion und dann vielleicht hat man noch den einen oder anderen Abendtermin gemacht, dann noch das ein oder andere vielleicht auch mal aktuell geschrieben. Dafür hatte man dann vielleicht mal einen Ausgleichstag frei. Also es war auch schon ein bisschen flexibel, aber für den Arbeitstag als solches ist es ein Tagesgeschäft. Also wenn am Ende des Tages der Artikel, der morgen gedruckt werden soll, nicht pünktlich fertig ist, ist mir nie passiert. Gott sei Dank ist, glaube ich, auch niemandem, den ich kenne, je passiert, ja. Aber es darf auch nicht passieren. Und das ist natürlich was, wo klar ist, okay, wenn jetzt ein Anruf aus der Kita käme oder Kind krank oder wie auch immer, dann wird es stressig. Aber die Frage musste ich mir auch gar nicht stellen, weil der Arbeitsvertrag, wie gesagt, eh auslief und ich dann auch gar kein Gespräch mehr geführt habe, weil ja klar war, ich werde in Elternzeit gehen. Es geht nicht anders. Wer soll sich sonst um dieses Neugeborene kümmern? Plus, das will man ja auch nicht. Also wie Silke auch sagte, man kriegt ja keine Kinder, um sie irgendwo zu parken und dann irgendwo abzuholen und zu denken, ja, hab da fertig gemacht, danke. So, ne? Nein, man will das ja selber machen. Das ist ja, also es ist ja auch, es ist ja ein Job, für den man sich auch entscheidet im Grunde. Es wird nur nicht als Job betitelt, aber letztendlich alle, die Kinder haben, wissen, glaube ich, dass das so ziemlich der härteste Job der Welt ist. Ja, und das findet halt monetär nur einfach in unserer Gesellschaft halt keinen Anklang. Was sich ändern darf und muss. Da plädieren wir ja auch immer wieder für. Ja, aber in der Situation war es dann damals so, dass ich mich natürlich auch gefragt habe, okay, ich kann natürlich jetzt für dieses Kind, sobald es losgeht mit Kita, wenn es irgendwie 2 Jahre alt ist, ich kann natürlich jetzt den einbuchen, den schon in die Frühbetreuung geben um 17:15, zu irgendeiner Stelle hetzen, um meine 40 Stunden die Woche zu schaffen und ihn immer als letztes abholen um 16:30 Uhr irgendwo. Was bedeutet, das Kind hat natürlich einen längeren Arbeitstag als ich und dann in so einem jungen Alter, da habe ich mir, den Stress tue ich mir nicht an. Also da habe ich gar keinen Bock drauf. So, und dann, ja, habe ich mich entsprechend auch selbstständig gemacht. Das heißt, mit dem Kita-Start, ja, habe ich mich als Journalistin selbstständig gemacht, weiterhin mal den einen oder anderen Artikel geschrieben, dann mit Podcast angefangen. Ich hatte damals auch schon fürs europäische Radionetzwerk gearbeitet. Da kamen dann wieder Projekte, die Gott sei Dank auch sehr gut bezahlt sind. Und ja, bin dann da wieder eingetaucht, habe also da Podcast gemacht und solche Sachen. Und bin dann aber durch die Elternzeit auch nochmal so auf meinen Kern zurückgeworfen worden. Also auf dieses, was will ich eigentlich wirklich machen? Und ich wollte eigentlich, seit ich klein bin, immer Kinderbücher schreiben. Deswegen bin ich überhaupt auch erst zur Zeitung, weil mein Vater irgendwann mal sagte, na, als ich dann so 15, 16 war, du willst mit deiner Schreiberei nicht mal ein bisschen Geld verdienen, dann geh doch zur Zeitung. Dass das natürlich überhaupt nicht kreativ, sondern sehr handwerklich ist, ist das eine, aber schadet nicht, das Handwerk auch zu können. Und es sind für mich halt einfach zwei verschiedene Dinge. Und trotzdem habe ich halt dieses kreative Schreiben sehr vermisst und bin dann dazu übergangen, meine ersten Kinderbücher zu schreiben, die ich auch noch selbst illustriert habe damals. Ja, und mittlerweile ist da ja ein Verlag draus entstanden, der Elfenöhrchen Verlag, mit vielen Kinderbüchern, die ja auch so ein bisschen spirituell angehaucht sind, sprich die Kraft der Gedanken. Was denke ich eigentlich den ganzen Tag? Also was heißt spirituell? Eher Persönlichkeitsentwicklung auch schon für Kinder und innere Kinder, sage ich immer, weil es ganz oft auch die Eltern sind, die da eigentlich maßgebend dann irgendwie was von mitnehmen, was sie dann wiederum in der Erziehung irgendwie auch beachten. Also ja, was brauchen wir eigentlich alle? Sowohl wir Erwachsenen wie auch die Kinder. Ganz viel dreht sich um Gefühle und Emotionen. Also alles ist gut, lass dir das nicht absprechen. Und auch Wut hat seine Berechtigung. Also auch das, was man immer so wegdrücken soll, all diese Dinge, die wir natürlich als Alleinerziehende auch noch mal extrem erleben und durchlaufen. Das heißt, auch da mit dem Emotionsmanagement, da war, glaube ich, auch ganz am Anfang, ich glaube, Folge 5 oder so, ist das Emotionsmanagement, wenn man in diese Situation kommt. Und das spielt auch bei Kindern schon einfach eine große Rolle. So, und das ist halt so mittlerweile das Herzstück. Also das ist mittlerweile wirklich der Kern dessen, was ich mache. Und das Schöne daran ist, dass es natürlich ein passives Einkommen ist. Passiv in Anführungszeichen, weil du natürlich immer ein bisschen dran schraubst. Aber Fakt ist, ich kann auf dem Spielplatz stehen und irgendwer kauft ein Buch. Das heißt, ich verdiene im Grunde auch dann Geld, wenn ich gerade auf dem Spielplatz stehe oder demnächst meine Tochter wickel oder, ne, also ich habe mir da im Grunde ein zweites Einkommen neben der Selbstständigkeit. Ich mache ja immer noch Aufträge auch, die natürlich von meiner Zeit leben. Da muss ich mich hinsetzen und was tun. Aber ein sehr, sehr großer Teil ist eben nicht mehr abhängig von meiner Zeit, die ich jetzt investiere, sondern es sind die Lorbeeren dafür, dass ich mich, als ich mal Zeit hatte, hingesetzt habe und gemacht habe. Und das will ich auch auf jeden Fall bis an mein Lebensende weitermachen, weil es kann ja nur wachsen und dann wird es auch finanziell gut. Und ich bin eigentlich der Situation, alleinerziehend geworden zu sein, gerade für diese finanziellen Themen sehr, sehr dankbar. Weil wenn ich das so beobachte bei meinen Freundinnen, die dann irgendwie geheiratet haben, jetzt in ihrem Haus sitzen, sich verschuldet haben mit zwei Kindern, wo der Mann größtenteils das Geld nach Hause bringt, wo mir klar ist, okay, wenn es da zu einer Trennung kommt, sitzt die in Altersarmut bei dem, was sie da gerade für ein Leben fährt, weil natürlich auch kein Ehevertrag etc. sind ja auch Themen, mit denen man sich da nicht so auseinandersetzt, weil man ja in seiner Love-Bubble irgendwie unterwegs ist. Und das sind Dinge, die mir jetzt dadurch, dass ich alleinerziehend geworden bin, nicht mehr passieren würde. Also ich würde nicht ohne einen Ehevertrag heiraten. Ich würde auch zusehen, dass meine Sachen so weiterlaufen, wie sie laufen. Ja, im Grunde mit diesem zweiten Einkommen, das ich mir da geschaffen habe und dann auch das Thema investieren. Also was kann ich denn mit meinem Geld sinnvoll tun, dass es mehr wird, anstatt es halt einfach nur auszugeben? Und ich bin, seitdem ich selbstständig bin, in ETFs investiert und mache das auch weiter und freue mich da auch immer, wenn ich da mal reingucke. Und halte das für sehr schlau, sich da bei YouTube auch ganz viele Videos mal zu geben, Thema finanzielle Bildung. Und das ist definitiv ein Bereich, da wäre ich nie so eingetaucht, wenn ich nicht alleinerziehend wäre.
Ja, total wichtiges Thema und so wichtig, egal in welcher Lebenssituation wir sind, dass wir für uns unabhängig sind oder werden, ne? Und ich finde ja auch, wenn du als Teil einer Beziehung, also egal ob Mann oder Frau jetzt, für dich selber sorgen kannst und dich selber halten kannst, ist es immer auch viel attraktiver für die andere Person und du hast weniger Verstrickungen. Also du bist freier zusammen, ne? Wie viele Leute trennen sich nicht, weil es finanziell der
Genau.
Ruin wäre? Und
Aber
das
was
heute
heißt Leute?
immer
Das
noch.
sind Frauen. Das sind aber Frauen, die sich aus diesen
Ja,
Gründen nicht
Frauen.
trennen. Ne? Männer?
Ja.
Nee. Aber das ist ja auch genau, das ist das Thema. Da haben Silke und ich heute Morgen auch schon drüber gesprochen. Wann ist ein Mann und wann vielleicht auch eher ein Junge? Ja. Und auch Frau, Frau. Und nicht nur kleines Mädchen. Und das ist genau dieser Punkt aber auch. Also das weiß ich gerade gar nicht mehr genau, wo ich drauf hinaus wollte.
Ich hab eine Folgefrage, die da genau passt, Sina, weil eine der Fragen, die ich mir vorher auch notiert habe, gibt es vielleicht so eine Art Vorteile dadurch, dass du oder jede von euch alleinerziehend ist, also was euch gestärkt hat oder eine neue Perspektive gegeben hat?
Definitiv. Also ganz viele. Da haben wir sogar eine eigene Folge. Ist, glaube ich, Folge Nummer 3. Vorteile,
Nee,
nee,
drei ist nicht, aber
Vorurteile. Und dann kommen also einmal die
genau,
Vorurteile gegen
ja.
Alleinerziehende und dann auch noch, was sind die Vorteile? Und zu den Vorteilen gehört natürlich, also gerade wenn es vorher Theater gab, du hast dieses Theater nicht mehr. Du hast kein zweites Kind, wenn wir jetzt nur von einem Kind ausgehen. Also der Mann als Kind fällt weg. Da machst du die Wäsche nicht mehr für, da musst du auch nicht dran denken, was kriegt seine Mutter zum Geburtstag, wenn das vorher so gelaufen ist, weil es ist ja ganz oft so, dass du ja dann auch noch sein ganzes Leben mitplanst als Frau. Und das sind natürlich alles Sachen, die wegfallen. Du musst dich nicht darüber ärgern, dass irgendwo Socken rumliegen von einem erwachsenen Mann, der es nicht schafft, das irgendwie in den Wäschekorb zu packen. Du kannst vor allen Dingen, wenn es auch Stress in der Kindererziehung gab, deine eigenen Rituale einführen. Also wenn der nichts von Weihnachten hält und da irgendwie einen auf Grinch macht, während du aber für deine Kinder ein schönes Weihnachtsfest willst oder so, hey, Freiheit, Freiheit, du kannst, der kann ja in seinem Umgang machen, was er will, da kannst du auch nicht reinlabern, aber er kann dir auch nicht reinlabern, ja? Also du kannst dir die Rituale schaffen, die du für deine Kinder möchtest, ohne drüber diskutieren zu müssen oder dich streiten zu müssen. Das sind klare Vorteile. Dann eben, dass du gezwungen bist, dich mit dieser wirtschaftlichen, finanziellen Situation auseinanderzusetzen, was nochmal sehr viel Stärke reinbringen kann. Und vor allen Dingen, du lernst nochmal anders auch Grenzen zu setzen. Also was sind meine Grenzen? Nein, ich bin nicht bereit, mein Kind den ganzen Tag abzustellen, nur um für irgendeinen Arbeitgeber da Geld zu verdienen, wo ich so ein bisschen was von abkriege, wenn ich das auch in 4 Stunden oder auf dem Spielplatz verdienen kann, indem ich halt dann etwas arbeite, wenn ich gerade kann und will und die Kraft und die Zeit habe. Also es hat so viele Vorteile, wenn man da die Stärke drin sehen will und draus ziehen möchte. Also es ist eine Entscheidung. Also es fällt dir nichts in den Schoß, du kriegst auch nichts geschenkt, aber es ist auf jeden Fall so eine große Lebensumstellung, dass du alles hinterfragst. Und das kann natürlich in allen Lebensbereichen zu tollen neuen Antworten führen, wenn du nicht komplett in Trauer versinkst, sondern wirklich bereit bist, dir dein eigenes Leben aufzubauen. Ich glaube, Silke wird mir da zustimmen. Von Silke kommt ja auch der tolle Spruch mit der Lebensumstellung und er sagt ihn mal gerade. Alleinerziehend.
Alleinerziehend
Ja.
ist nicht das Ende der Welt. Ist weder eine Sackgasse noch das Ende der Welt, sondern die Möglichkeit, das Leben wieder selbstbestimmt in die Hand zu nehmen. Und er geht noch ein bisschen länger, aber ich möchte noch ein bisschen ergänzen. Also ich hatte ja vorhin gesagt, mein Mann konnte nicht gut mit Geld. Da ist das Geld wirklich weggeflutscht. Ich bin eigentlich immer jemand, der gerne sich finanzielle Puffer aufbaut, aus Gründen, dass es könnte ja immer mal was passieren. Deswegen für mich war es ein wunderbares Lernen. Oh, mein Geld bleibt. Oh, mein Geld wird mehr. Oh, toll. Das hätte ich in der Ehe wahrscheinlich nie, nie leben können. Ich konnte meinen Job selbst aufbauen. Ja, klar, wenn man alleine ist, ist dann aber auch so ein bisschen dieses, oh, traue ich mir das zu? Schaffe ich das? Habe ich Support? Aber es ist ja genau das, dass viele Männer gar nicht ihre Frauen supporten, ja, sondern ihnen dann reinkrätschen. Und deswegen haben wir auch eine wirkliche Schieflage in der Wirtschaft, dass sozusagen Dinge, die Frauen gerne in die Wirtschaft bringen, dann irgendwie so ein bisschen nebenbei machen, dann nichts dafür nehmen und dann auch echt Preise kaputt machen, weil eben die Wirtschaftlichkeit über die Männer passiert. Also das ist auch ein Fakt, über den wir mehr sprechen müssen. Also ich konnte mir auch den Job erstmal so kreieren, aufbauen. Ich hatte ein paar Widerstände in der Familie, als ich sagte, ich werde jetzt Bloggerin und ich schreibe jetzt ein Buch und ich mache einen Podcast, weil das ist ja so unnormal, ja. Die hätten mich ja lieber gerne in der Teilzeit, Festanstellung gesehen, einfach im klassischen Hamsterrad, weil das kennt man halt oder Frau halt oder Mutter halt oder Großmutter halt.
Wie ist da der schöne Spruch, brotlose Kunst, ne?
Ja, genau. Am Ende wundern sie sich, glaube ich, bis heute, warum ich seit 10 Jahren nicht angeklopft habe und nach Almosen gebettelt habe. Deswegen wird darüber halt liebevoll geschwiegen. Das heißt,
Nein, die denken, du kriegst massig Unterhalt. Ist doch klar,
ja,
weil wir
das ist auch
Alleinerziehende
klar.
leben doch vom
Oh
Geld
ja.
des Mannes und so.
Also als ich wirklich dann in meiner neuen Wohnung war, die Kinder vormittags aus dem Haus waren, ich anfing wirklich die Zeit für meine Selbstständigkeit zu nutzen. Ich habe wirklich ein ganz komisches Gefühl gehabt, immer wenn der Postbote klingelte, weil der klingelte immer bei mir, weil ich war ja immer da, habe ich gedacht, was denkt der von mir? Der denkt jetzt, dass ich entweder von Hartz IV lebe, das war ja damals noch Hartz IV, oder wie gesagt, dass mein Ex hier massig Unterhalt zahlt. Und im Endeffekt hat er sich wahrscheinlich nie was gedacht, außer, oh mein Gott, das macht jemand auf, wie schön. Was mir passiert ist mit natürlich erstmal harte Nummer, also wir wollen auch das Alleinerziehendsein nicht irgendwie im rosaroten Schein präsentieren oder so irgendwas, es ist heftig. Warum ist es so heftig? Weil wir Frauen auf diese Co-Abhängigkeit so gebrandet sind von Anfang an, ja. Bist du jemals in deine eigene Kraft gekommen als junges Mädchen, als junge Frau? Nein, es hieß, mach dich schön, mach dich hübsch, such dir einen guten Kerl, ja. Aber nicht, werd selbstständig, mach dein Ding, leb dein Leben, hab Spaß. Ja, es ist immer diese untergeordnete Rolle. Ich kann mich im Kindergarten an eine Mutter erinnern. Da hatten wir mal so Portfoliotage. Da musste man so Zettel für die Kinder ausmalen mit, was weiß ich, ein schöner Tag im Urlaub oder wie groß bin ich jetzt? Und da ging es auch um die Zukunftsträume der Kinder. Und da sagte das Mädchen neben mir, ich werde Pilotin. Und dann saß die Mutter neben ihr und sagte, ja, und wer soll sich dann um deine Kinder kümmern? Wo ich dachte, oh mein Gott, hier werden
Oh.
gerade Kindheitsträume zerstört, hier
Ja.
funktioniert gerade fieseste Konditionierung. Und so kennen wir es als Frauen schon seit jüngster, vielleicht nicht als, doch schon, Mädchen werden auch anders erzogen als Jungs, werden schon früher an das Mithelfen im Haushalt herangeführt und so weiter und so fort. Und als dann die Trennung da war, und ich nach 2 Kindern, ich hatte ja schon 2, ich wollte auch nicht mehr, das war für mich durch das Thema, mich nicht mehr mit dem Thema Nestbau oder Partnersuche für die richtige Kinderwahl irgendwie beschäftigen musste. Ich fühlte mich zum ersten Mal frei. Es war hart, ja, und man wollte auch nicht drüber sprechen. Ich wollte mich auch nicht alleinerziehend am Anfang nennen. Ich fand das ein ganz komisches Wort, eine ganz komische Ecke, in die ich nicht rein wollte durch die mediale, ja, durch das mediale Framing. Aber
Das
ich hatte zum
Wording, das
ersten das
Deutsche.
Wording, ja, allein erziehen, muss alles
Ja.
alleine machen, ja.
Versus Single Mom. Hey, Single ist cool, du kannst machen, was du willst. Und
Ja.
Mom, hey, wow, du hast schon was geschafft. Ne?
Ja,
Und
allein, ja, stimmt, allein,
alleinerziehend ist
ja,
so
allein erziehen. Die
allein,
ganze
allein,
Arbeit bleibt an
forever
dir.
alone.
Genau. Und da habe ich mich dann zum ersten Mal angefangen, wirklich mit mir selbst zu beschäftigen und dieses, wer bin ich überhaupt? Was kann ich überhaupt? Was will ich überhaupt? Persönlichkeitsentwicklung wurde ein großes Thema. Das innere Kind heilen wurde ein großes Thema. Erstmal wieder selbst mich stabilisieren, weil ich wusste, wenn mich in so einer vulnerablen Phase wie im Wochenbett mein Ehemann, trotz Kredit und Hausbau und sonst was, verlassen kann, dann ist auf einen Mann kein Verlass. In keinster Hinsicht. Und dementsprechend schaue ich, dass ich selbst mich stabilisiere. Und wenn das auch heißt, dass ich viele Dinge damals auch alleine gemacht habe, weil der Freundeskreis verändert sich komplett mit dem Thema Alleinerziehend sein. Da bleibt nachher wirklich kein Stein auf dem anderen stehen in den meisten Fällen. Aber es hat mich gestärkt. Und nach 10 Jahren bin ich jetzt an dem Punkt, wo ich zum ersten Mal eine neue Partnerschaft habe, aber mit einem Mann und keinem großen Jungen mehr. Und da ist es so, da unterstützt man sich. Also das, hey, ich schreibe gerade mein viertes Buch, ein Märchenbuch. Ja, cool, geil. Darf ich es lektorieren? Ja, und nicht ein Junge, der sagt, ich schreibe gerade erst mein erstes Buch, du musst die Klappe halten. Ja, also es war für mich ein großer Transformationsprozess, der gestartet ist. Und deswegen heißt es auch gut alleinerziehend. Es kann gut werden. Es gibt auch Studien dazu, dass man, wenn man diese Phase erreicht hat, und über diese Phasen spricht auch niemand, das heißt, die erste Phase ist immer, hallo, kaltes Wasser, da bin ich. Das ist echt übel. Die zweite Phase ist für mich immer das mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Das heißt, man fängt erstmal an, mit so halb angeschossenen alten Prinzipien zu experimentieren. Viele bleiben da drin stecken. Und die dritte Phase ist, alles, es ist anders, aber gut. Und das kann es sein. Und da gibt es auch Studien zu, dass Frauen, die das geschafft haben, Männer haben ein bisschen andere Ausgangslage, dass die wirklich sehr unabhängig sind. Und deswegen nenne ich mich auch Mentorin für weibliche Unabhängigkeit. Und ich sage immer, Alleinerziehende haben den schwarzen Gürtel im Probleme lösen.
Guter Satz. Wir sind schon relativ lang im Interview und ich möchte trotzdem noch unbedingt auf ein Thema, nämlich so Fettnäpfchen. Was sind denn so typische Fettnäpfchen, in die andere Eltern oder Menschen ja treten, die Aussagen, die euch besonders treffen? Also ich denke da an sowas wie, ach, mein Mann arbeitet so viel.
Ich bin auch
Ja, hast du im
alleinerziehend.
Kopf, ja. Bin ja quasi alleinerziehend. So,
Ja.
erzählt doch mal, was sind denn so für die Top-Fettnäpfchen und warum sind die ja so schlimm? Was ist daran unwahr sozusagen?
Also genau das. Das hat mich schon von Anfang an immer aufgeregt. Mittlerweile bin ich am Punkt, ja, ich verstehe, dass sich Frauen in Beziehungen durchaus auch alleinerziehend fühlen. Trotzdem signalisiert es einer Alleinerziehenden, dass die Person, die diesen Satz sagt, absolut keine Ahnung vom Alleinerziehendsein hat. Weil alleinerziehend sein heißt nicht, ich bin den ganzen Tag allein fürs Kind verantwortlich und abends kommt noch einer nach Hause, sondern alleinerziehend heißt, ich muss uns wirtschaftlich alleine absichern. Ich muss komplett an alles alleine denken. Ich habe selber keinen emotionalen Support, wenn es mir mal schlecht geht oder so. Es gibt keinen anderen, der irgendwie die Entwicklungsschritte der Kinder mitkriegt und mal einen Kindkranktag nehmen könnte. Es gibt auch niemanden, also keinen Partner, den ich anrufen kann, der zwar viel arbeitet, den ich aber anrufe und der kommt im Notfall, weil einfach dann klar ist, dass der seinem Chef sagt, es tut mir total leid, ich muss sofort nach Hause, wir haben Notfall, das Kind liegt im Krankenhaus, keine Ahnung, weiß der Geier. Ja, das ist alles nicht da. Und das hast du aber als jemand, der in einer Beziehung ist und halt nur, in Anführungszeichen, den Tag alleine mit den Kindern verbringt. Und ja, auch als ich bin mit Vater aufgewachsen, wichtige Rolle in meinem Leben. Deswegen fiel es mir am Anfang auch so schwer, dass diese Rolle für meinen Sohn nicht da ist, weil ich diese Wichtigkeit der Rolle von mir komplett auf mein Kind projiziert habe und immer gedacht habe, das ist so wichtig. Und ich da echt am Verzweifeln war, weil ich das ganz, ganz schlimm fand, obwohl mein Sohn es ja gar nicht als so schlimm erleben muss, weil er es ja einfach nicht kennt. Für mich ist es so schlimm, weil ich weiß, was fehlt oder was mir fehlen würde, wenn mein Vater jetzt weg wäre, weil ich halt so aufgewachsen bin, ne, dass ich ihn halt hatte. Aber auch da, als ich klein war, war er auch noch Redakteur und hatte auch da dann mehr Zeit. Er hat sich dann beruflich sehr nach oben verbessert und das ging natürlich auch mit mehr Zeiteinsatz einher. Und auch da gab es Jahre, wo der morgens um 6 aus dem Haus ist. Und abends wieder kam, als wir im Bett lagen. Ne? Also auch das gab es, dass wir ihn auch dann mal einen Tag lang nicht gesehen haben. Dafür ist er dann am Wochenende mit uns in die Bali-Therme. Dann hatte meine Mutter halt mal irgendwie den Tag für sich oder wieso. Ne? Also auch solche Sachen gab es oder dann auch ferienfreie Tage, wie auch immer. Ja, und da waren wir auch schon ein bisschen älter, als das dann soweit war. Also ich war 10, meine Schwester 6, als das dann so anfing, dass dann da diese neue Verantwortung im Beruf kam bei ihm. Aber ja, was war die grundsätzliche Frage? Ich bin im dritten Trimester, es tut mir
Das
so leid, ich vergesse.
Fettnäpfchen,
Genau,
ich habe
Fettnäpfchen.
Mom ja auch
Auch
alleine ziehen, weil
genau,
Mom ja so viel
also
arbeitet.
dieses, ja, meine Mutter hat das nämlich auch schon gebracht. Ja, ich war ja im Grunde auch alleinerziehend, so, weil du dir auch Gedanken gemacht hast, wer das Geld nach Hause bringt. Ist klar, ne? Und da reagiere ich allergisch drauf. Also da habe ich sehr lange sehr allergisch drauf reagiert. Mittlerweile habe ich verstanden, wenn ich mir auch so die Beziehungen angucke, dass sich wirklich viele Frauen alleine fühlen, wo ich dann aber auch manchmal denke, es wäre in deiner Situation vielleicht sogar besser, du wärst es wirklich. Weil das, was da an zusätzlichem Stress reinkommt oder an Diskussion oder Ärger und Theater, ist es schon fast nicht mehr wert. Also man muss sich da dann fragen, okay, die 3 Sekunden, die man noch zusammen hat, die irgendwie schön sind, sind die es denn wert, dass ich diesen ganzen anderen mentalen Load auch noch habe?
Ich
Ne,
kenne auch
also.
einzelne Frauen, die inzwischen alleinerziehend sind und sagen, sie hätten sich viel früher trennen sollen. Es ist so viel
Ja.
einfacher jetzt, wo ich alleinerziehend bin, weil wir so viel
Ja.
Stress hatten, ne? Deswegen,
Ja,
ich glaube, was
mental.
wir brauchen, ist eine Differenzierung in den Begriffen oder eben auch nicht nur zu sagen, ich bin alleinerziehend, sondern das auszuführen, ne? Weil
Ja.
die Frauen, die in Beziehungen sind, die sehr schwierig laufen, denen können wir jetzt auch nicht sagen, du hast es immer noch einfacher als jemand, der alleinerziehend ist. Das können wir gar nicht beurteilen. Und alleinerziehend ist auch nicht gleich alleinerziehend, ne? Also ich habe zum Beispiel eine Mutter im Freundeskreis, die hatte sich der Partner getrennt, ihr ging es am Anfang sehr schlecht. Und schon nach wenigen Monaten sagte sie, es ist so eine Erleichterung. Und der Vater hat jetzt viel mehr Zeit mit den Kindern, weil die relativ früh diese Rhythmus mit jedes zweite Wochenende und ein Nachmittag. Und sie sagt, es ist Wahnsinn, wie viel Freizeit sie hat, hatte sie all die letzten Jahre nicht, ne?
Und der Umkehrschluss für ihn, oh, plötzlich mentaler Load. Er muss mal an Dinge selber denken. Wow.
Ja, und das war für mich damals, waren meine, ich habe ja jetzt 3 Kinder, damals hatte ich 2 Kinder und die waren im Kindergartenalter. Und das war so eine Zeit, wo ich super gehasselt habe und es mir super schlecht ging. Und ich war wie neidisch, ne? Wo ich irgendwie dachte, wie bescheuert. Also, wieso bin ich, aber ich war neidisch auf ihre freie Zeit. Und das hat mich aber auch motiviert, Grenzen zu setzen und zu sagen, so läuft es nicht und wir müssen hier was anderes ausstellen, ne? Und dann hat mein Mann gesagt, ja, aber ich bin auch schon am Limit, sag ich, ja, ich auch. Und dann brauchen wir andere Lösungen und ne, dann Netzwerk, Betreuung, bla bla bla. Aber das, genau, ich glaube, wir brauchen sprachlich eine deutliche Differenzierung von den einzelnen Situationen.
Ja.
Ja, und das findet nicht statt. Und deswegen das Wort alleinerziehend, man nennt ja auch die Frauen dann alleinerziehend mit Mann beispielsweise, gibt es auch eine versuchte Differenzierung. Wir haben auch Getrennterziehende, wir haben Mütter und Väter in Wechselmodellen. Also es ist wirklich sehr platt. Wir haben schon mal versucht, neue Worte zu finden. Aber ich habe hier noch ein paar aufgeschrieben, die ich auch noch gern loswerden
Ja, hau
wollen
raus.
würde. Also zum Beispiel, was mir passiert ist, ist, wie gesagt, ich habe mich mit vielen Dingen beschäftigt, mit effizientem, effektivem Arbeiten, mit passivem Einkommen, mit Investitionen. Und dann ist es mir aufgefallen, einmal bei einem Schulfest hatte ich mich sehr angeregt mit einem Vater über ETFs und auch Investments unterhalten. Und der war auch sehr angetan. Und dann mich ein Mann. Und ich dann so, ja, ich bin alleinerziehend. Und da merkte ich, wie so in ihm so diese Schublade aufgezogen wurde, ach, alleinerziehend, ja, dann ist aber alles, was sie erzählt, kann ja keinen Wert haben. Dann, ne, also das war dieses Social Branding, was wir haben, ist echt übel, deswegen mag ich das Wort alleinerziehend nicht, weil das medial immer in die gleiche Ecke geschoben wird. Was auch passiert ist, wenn man alleinerziehend, was ich auch nicht leiden kann, ich habe hier gegenüber ein Ehepaar wohnen, sie kenne ich noch von früher, aus meiner Jugend. Und als ich dann hierher gezogen bin und wir uns wiedererkannten, sagte sie noch sowas, ja Mensch, vielleicht sehen wir uns jetzt öfter. Und ich kann von meinem Balkon in ihren Garten schauen. Und dann fing die an, irgendwelche schönen Feste zu feiern, wo aber nur Ehepaare waren mit ihren Kindern. Und da habe ich mich sehr ausgeschlossen gefühlt, weil ich merkte, oh, ich werde nicht eingeladen, aber sie müsste doch eigentlich denken, dass ich mich vielleicht auch freuen würde, ja. Und da ist mir auch so eine komische Sache aufgefallen, die ich auch schwierig finde, dass man bei Paaren nicht eingeladen wird als Alleinerziehende, irgendwie mit so einem komischen Tenor, ich könnte ja den Mann wegschnappen oder ich bin dann ja irgendwie vogelfrei und wieder Alleinerziehende sind ja alle auf der Suche. Nee, ja, du hast eben so schöne Beispiele angesprochen, wo es leichter wird, alleinerziehend und eben keinen großen Jungen zu haben. Und man überlegt sich das gut, wenn man sich selbst aufgestellt hat und unabhängig geworden ist, auch mit echt schwierigen Voraussetzungen, muss ich mal sagen, dann bindet man sich nicht wieder irgendwo dran. Höchstens am Anfang, wenn man gleich sozusagen den nächsten Gap sucht von einer Beziehung in die nächste, gibt es auch sehr viele Frauen, die das machen, die das eben nicht erst für sich sozusagen ausprobieren. Und was mich auch wirklich ankriddelt, ist das Thema, ach, du bist alleinerziehend, ja, da wirst du ja ständig staatlich voll supported. Wir sind am höchsten besteuert, ja, wir Alleinerziehende sind am höchsten besteuert, wir haben eine tolle Podcast-Folge mit einer absoluten Steuerexpertin, der Rainer Becker, dazu gemacht. Schicke ich dir auch gerne den Link, wenn du möchtest. Also, das ist ein Irrglaube, der wirklich heftig sich hält. Ja, von wegen, ja, jetzt musst du ja gar nichts mehr machen, wo ich sage, geht's noch? Ja, also sowas von gar nicht. Und was ich auch heftig finde, ist, wenn man alleinerziehend ist und andere das mitbekommen, die dann erstmal fragen, ja, erstmal, warum ist es passiert? Trauer, Trauer, Heulgesicht. Ich habe hier
Was hast du denn gemacht, dass der
ja,
weggegangen ist?
genau, man ist schuld. Man ist sowieso immer plakativ schuld, dass die Beziehung zu Ende gegangen ist. Man hätte sich nicht genug angestrengt, war vielleicht nicht hübsch genug, war nicht willig genug, keine Ahnung, was alles. Der nächste Klopper ist, man solle ja seine Bedürfnisse dann runterschrauben, weil jetzt ist man ja ein angeschossenes Wesen, ne? Jetzt hat man auch noch Kinder, ja? Man ist nicht mehr taufrisch. Das ist heftig. Und ich habe hier eine, ich bin ja wieder in die Heimat zurückgezogen und eine aus meinem Abi-Jahrgang damals noch, die hat es dann mitbekommen, schleicht seitdem an irgendwelchen Schul- und Familienfesten um mich herum, macht immer einen engeren Radius, bis irgendwann vor mir steht mit so einem komplett betröppelten Gesicht und sagt: Na, Silke, wie geht's dir?
Du findest auch noch den richtigen.
Hast du? Ach, du hast noch keinen Partner. Du findest auch noch den richtigen, wo ich sage: Halleluja, bei dem Männermaterial, Jungsmaterial, was da draußen rumläuft, habe ich keinen Bedarf.
Ich finde das super spannend, weil ich habe immer die Wahrnehmung, dass Alleinerziehende eher so in die Opferrolle geschoben werden und so nach dem Motto, jetzt müssen wir denen helfen und beim Kita-Fest, ja, bring du mal maximal den Apfelsaft mit, weil wir wollen dich jetzt nicht noch mehr belasten und du brauchst auch nicht zum Elternabend kommen und so. Und da denke ich mir auch oft, ja, also auf jeden Fall sollte die Gesellschaft alle Familienformen unterstützen und ob das so schön ist, immer in diese Opferrolle von, na, du schaffst es ja nicht, einen Kuchen zu backen, gestellt zu werden,
Das
weiß ich
finde
auch
ich
nicht.
auch einen großen Fettnapf und das möchte ich mal
Das ist
betonen.
aber irgendwie auch das
Ich,
Gegenteil.
also Sina und ich, wir sind, wenn hier Not am Mann ist und Schulkinder müssen abgeholt werden, auch vielleicht noch von Freunden oder Klassenkameraden, sind wir die Ersten, die losfahren können aufgrund unserer
Ja.
flexiblen Arbeitsmodelle. Die Eltern, die beide hier bei uns, ich wohne ja hier bei Frankfurt, irgendwie die eine Teilzeit, eine andere Vollzeit, morgens hier aus dem Haus düsen in Frankfurt sind, die können nicht so schnell reagieren. Meine Kinder sind noch nie in einer Ganztagsbetreuung gewesen. Ich habe keine Betreuungsprobleme, auch wenn der Vater kaum im Alltag oder hier mal kurz einschreiten kann, kann er nicht, der wohnt viel zu weit weg, ja. Das heißt, ich möchte Kuchen backen, ich möchte mich einbringen, ja. Überhaupt kein Problem für mich und für mich ist es sogar teilweise noch einfacher, es zu handeln, weil ich es aus ganzem Herzen mache und aber meinen Alltag so umgestellt habe und meine Prozesse und mein Geld verdienen, dass ich es kann und das möchte ich auch und das ist nichts, was mit dem Thema Alleinerziehen kollidiert.
Ja, siehe Corona. Das war das beste Beispiel. Also plötzlich hatten wir Corona und kein Mensch wusste mehr, wie er jetzt seine Kinder betreuen soll, weil das ja plötzlich in die Privathaushalte verlegt wurde, dieser staatliche Erziehungsauftrag. Und beide Eltern dann da standen, weil sich die meisten Kernfamilien ja nur aufeinander verlassen. Als Alleinerziehende baust du dir ja ein Netzwerk auf, das viel, viel größer ist. Da hast du vielleicht die Oma am Start, dann hast du enge Freunde am Start, die besten Freunde der Kinder. Du bist noch mal anders aufgestellt. Und das haben wir ganz stark während Corona gemerkt, dass da eben dann plötzlich wurden wir sichtbar, nachdem wir ja die ganze Zeit eigentlich so unsichtbar alleinerziehend waren, hieß es dann von verschiedenen Familien, das hat Silke erlebt, das habe ich erlebt, wie machst du das denn jetzt als Alleinerziehende? Und wir standen da und haben gesagt, so wie immer. Also
Ja, und da
für
wurde
uns
ich
hat sich da
sogar.
nichts verändert eigentlich. Und da fiel es dann plötzlich allen irgendwie auf. Ja, und was du eben sagtest mit dem fetten Fressnäpfchen, Fressnapfen, hab einen Hund seit einem halben Jahr, ich bin jetzt, naja, mit dem Fettnäpfchen und dem, man wird nicht eingeladen bei Paaren und dieses, die könnte mir den Mann wegnehmen. Und das ist immer noch mal, das ist nämlich genau das, was ich meine. Man muss sich, wenn man in die Situation kommt und am Anfang gar nicht alleinerziehend sein will, sich da auch Angst hat, auf den Spielplatz zu gehen und glückliche Familien zu sehen, weil einem das emotional am Anfang sehr, sehr wehtun kann. Macht es und guckt genau hin, weil ihr werdet feststellen, dass die alle nicht das leben, was ihr euch eigentlich wünscht und vorstellt. Das ist ein kompletter Trugschluss. Und wenn ich sowas höre oder mitkriege, man wird nicht eingeladen, weil die Frau Angst hat, man könnte ihr den Mann wegnehmen. Sorry, aber wie fragil ist deine Beziehung und bist du sicher, dass es das Richtige für dich ist? Also wenn ich meinem Partner da nicht vertraue und meine, der bespringt die nächste Alleinerziehende, die ihm über den Weg läuft, mal von abgesehen, ob sie will oder nicht, ja, also ob er dazu bereit wäre, dann hast du den falschen Partner. Also sorry, also da, das hängt dann nicht an der anderen Frau. Das liegt schon auch an deinem Partner dann. Also
Und das ist ja grundsätzlich ein Thema, ne? Also ich habe auch
ja.
Single-Freundinnen ohne Kinder, und die erzählen genau das Gleiche.
Ja.
Ah ja, naja, die Frauen alleine, ne? Wehe, wenn sie
Ja, die sind
losgelassen
gefährlich anscheinend. Also denkt man
werden.
so. So spannend, was ihr erzählt. Ich könnte noch 3 Stunden mit euch schnacken. Danke für eure Einblicke. Ich beende hier für heute. Alle meine Hörerinnen, die jetzt sagen, Mensch, das klingt ja spannend, und auch die, die nicht alleinerziehend sind, hüpft rüber in deren Podcast, denn wir können uns viel von euch abgucken und viel mitnehmen. Jetzt sagt doch noch mal am Ende, den Podcast verlinke ich, und ich habe auch so ein paar andere Links von euch bekommen, die ich reinsetze. Aber sagt doch mal jeder einmal von euch, wo können meine Hörerinnen und Hörer mehr über euch und eure Arbeit erfahren? Und Sina, fang du doch gleich mal an.
Ja, also natürlich das AE-Team auf Instagram oder auch aeteampodcast@gmail.com. Man kann uns auch per Mail kontaktieren, wenn es so um die alleinerziehenden Themen geht. Und ansonsten findet man mich auch unter Helly hoch 1 auf Instagram. Es kann sein, dass ich den Namen demnächst ändern werde. Ja, und den Elfenöhrchen Verlag. Also wer jetzt sich da auch für die Kinderbücher interessiert, oder auch da steht nochmal meine E-Mail-Adresse, Handynummer und so alles mit bei. Also ich denke, der sicherste Weg ist einmal der Elfenöhrchen Verlag und Instagram.
Danke dir. Und Silke?
Ja, ich bin mit gut-alleinerziehend.de als Website, Blog unterwegs, und bei Instagram auch gut vertreten. Das heißt, gut alleinerziehend einfach als Instagram. Und wenn man sich für das Mentorin für Unabhängigkeit oder die weibliche Unabhängigkeit immer mehr interessiert, weil da werde ich definitiv noch mehr auch für Nicht-Alleinerziehende in die Wege leiten. Mir ist ja auch das Thema Arbeiten, wie ich will, so wichtig, dass ich wirklich wieder arbeite, wie ich will und meine Wirtschaftlichkeit auf die Beine stelle und nicht so, wie die Gesellschaft es von mir eventuell erwartet. Das findet man unter silkewildner.de oder auch bei Instagram unter Silke Wildner.
Vielen Dank. Ich verlinke alles und sage für heute Tschüss.
Mach's gut,
Tschüss,
tschüss.
danke.
Ich freue mich mega, wenn du diesen Podcast abonnierst und eine sehr gute Bewertung gibst, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcast. Ich sage schon mal vielen Dank im Voraus und sage Tschüss. Wir hören uns nächste Woche hier wieder.